Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute Bahnhof Märzfeld, ein Ort missachteter Erinnerungskultur.
Fahrräder, E-Scooter und Spaziergänger. Minütlich ist hier etwas los. Die Unterführung des Bahnhof Märzfeld ist ein wichtiges Verbindungsstück zwischen den Stadtteilen Langwasser Nord und Langwasser Mitte. Doch nur die wenigsten, die sich hier Tag ein, Tag aus unter dieser Bauruine ihren Weg zu Freunden, zur Arbeit oder zum nahegelegenen Frankencenter bahnen, wissen um die Verbrechen, die hier bis 1945 stattgefunden haben. Der Bahnhof ist im Verfall preisgegeben. Die Eingänge zum Bahnsteig sind zugemauert, überall Absperrgitter. Die Decke wird mit Holzlatten mehr schlecht als recht gestützt. Einzig zwei Stelen machen viel zu knapp und oberflächlich auf das aufmerksam, was sich hier am und um das Areal des Bahnhofs ereignet hat.
Finden Sie allgemein, solche Orte sollten erhalten werden? Oder?
Ja, nicht unbedingt. Okay. Nicht unbedingt, also.
Und
man muss nicht ständig daran erinnert werden. Es war halt auch keine schöne Zeit. Ne?
Aber wäre das nicht vielleicht sogar gerade wichtig, sowas zu erhalten dann, um daraus zu lernen
so
für die Zukunft?
Ja, das Museum zum Beispiel am Dutzendeich, sowas sollte man schon erhalten, ja. Aber das hier, weiß nicht, ja, das ist ja nichts Großartiges.
Naja, von hier wurden sehr viele Menschen in den Tod transportiert, ne?
Ja, das ist richtig, ja.
Wir sind in Nürnberg, im Stadtteil Langwasser Mitte. Hier am Bahnhof Märzfeld trafen die TeilnehmerInnen der nationalsozialistischen Reichsparteitage im Jahr 1938 ein, um die Wehrmacht zu bejubeln. Ab 1939 kamen Kriegsgefangene aus den besetzten Gebieten zur Zwangsarbeit am Bahnhof Märzfeld an und wurden unter unmenschlichen Bedingungen im nahegelegenen Lager eingesperrt. Ab 1941 wurden vom Bahnhof Märzfeld aus Menschen jüdischen Glaubens in die Vernichtungsstätten des Ostens deportiert.
Der Bahnhof Märzfeld ist ein Ort mit einer bedeutsamen Geschichte und das einzige uns erhaltene, jedoch vollkommen vernachlässigte Relikt auf dem südlichen Areal des Reichsparteitagsgeländes, das Täter- und Opferort zugleich ist. Ein angemessenes Gedenken am Ort der Verbrechen ist für die Nachfahren und Angehörigen der Verfolgten und Ermordeten aufgrund des Zustandes des Bahnhofs jedoch nicht möglich.
Wo befindet sich der Bahnhof?
Das Märzfeld, benannt nach dem römischen Kriegsgott Mars, war als Manöverplatz für die Wehrmacht geplant, wo im Zuge der Reichsparteitage 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer teilnehmen sollten.
Es knüpfte im Norden direkt an das Ende der großen Straße an und umfasste ein Rechteck in einer Größe von vergleichsweise etwa 80 Fußballfeldern.
Da die Stadt Nürnberg die Flächen des Märzfeldes für den Wohnungsbau in Langwasser benötigte, wurden die Türme 1966 und 67 unter den Augen zahlreicher Medienvertreter und Medienvertreterinnen aus dem In- und Ausland gesprengt.
Am südlichen Ende des Märzfeldes wurde seit 1933 der Bahnhof Märzfeld gebaut.
Der Bahnhof Märzfeld sollte Teilen der BesucherInnen der Reichsparteitage als Ankunfts- und Abfahrtsort ihres Aufenthalts dienen.
Der Bau des Bahnhofs nahm mehrere Jahre in Anspruch und wurde für diesen Zweck nur beim letzten Reichsparteitag 1938 eingesetzt.
Wir reden hier wirklich davon, dass Nürnberg so der Kern, der Nukleus war für ganz Nordbayern, für die Verteilung dieser Menschen auf Arbeitsstätten in ganz Nordbayern, auch die Bewachung von Kriegsgefangenen über ganz Nordbayern. Also dieser Dimension war man sich vorher so nicht bewusst und auch die Gewalt- und Verbrechensdimension direkt auf dem Gelände in Form von sowjetischen Kriegsgefangenen im inoffiziellen Russenzeltlager oder eben auch die direkte Verstrickung in die Verbrechen der sogenannten Aussonderungen an sowjetischen Kriegsgefangenen. Also diesen Dimensionen war man sich so nicht bewusst, welche große Rolle überregional auch Nürnberg gespielt hat.
So die Historikerin Nina Lutz vom Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in einem Interview mit der Redaktion Zwischenfälle.
Ab 1939 wird der Bahnhof Märzfeld zum Ankunftsort für Kriegsgefangene und ZwangsarbeiterInnen. Kurz nach dem Überfall auf Polen kommen die ersten Kriegsgefangenen und zwangsrekrutierten ZwangsarbeiterInnen hier am Bahnhof Märzfeld an. Sie errichten südlich vom Bahnhof das Kriegsgefangenenlager, das sogenannte Stalag 13a. Schon Ende 1939 umfasst dieses Stalag 126 Baracken für 30.000 Gefangene. Bis Kriegsende durchlaufen ca. 150.000 gefangene Soldaten aus verschiedenen Nationen das Lager.
Dieses Lager dient auch als Drehscheibe für zivile ZwangsarbeiterInnen aus Osteuropa. Nur durch die Rekrutierung von ZwangsarbeiterInnen aus den besetzten Gebieten Europas ist es dem Deutschen Reich möglich, die Arbeitskraft der Industriearbeiter, die in Massen an der Front kämpften, zu ersetzen. Von Langwasser aus werden die ZwangsarbeiterInnen auf Arbeitskommandos, Betriebe der Rüstungsindustrie und landwirtschaftliche Stätten in ganz Nordbayern verteilt. Während des Zweiten Weltkriegs schuften unter teils unmenschlichen Bedingungen mindestens 100.000 Menschen in den Betrieben Nürnbergs. Die großen Unternehmen wie Diehl, Siemens oder MAN profitieren massiv von der Zwangsarbeit.
Polen und Menschen aus der Sowjetunion müssen stigmatisierende Abzeichen P und Ost tragen. Der Zugang zum öffentlichen Leben ist ihnen damit verboten. Sport, Freizeit, Kino, Schwimmbad oder auch öffentliche Verkehrsmittel sind ihnen nicht erlaubt. Bei Trümmer- und Aufräumarbeiten nach Bombenangriffen und bei den Bombenangriffen selber sterben viele ZwangsarbeiterInnen. Es gibt zudem eine hohe Kindersterblichkeit und Abtreibungsrate und ein hartes Strafen- und Sanktionssystem in den Arbeitsstätten. Der Arbeitsalltag ist geprägt von Misshandlungen, sexuellem Missbrauch, Hunger und unzureichender Entlohnung. Das sogenannte Russenzeltlager ist aus rassistisch-antislawischer Ideologie von den Nazis lediglich für sowjetische Kriegsgefangene errichtet worden. Wegen der miserablen Zustände wie geringerer Essensrationen, dem Hausen in Zelten statt Baracken und kaum vorhandener sanitärer Anlagen versterben vor allem im Winter 1941-42 viele der Häftlinge an Kälte und Hunger. Der deutsche Wachsoldat Otto Madl schreibt im Dezember 1941 in einem seiner Briefe an seine Ehefrau:
Wie es hier zugeht, ist ein Bild des Grauens und Schreckens und kann es euch im Brief eigentlich gar nicht so schildern. Die gefangenen Russen fallen nur so um, dann sind sie tot. Die werden ganz nackt auf einen Wagen geworfen und abends eingegraben.
Ab 1943 werden durch die alliierten Bombenangriffe immer wieder Teile der Baracken zerstört und es sterben Kriegsgefangene bei diesen Angriffen oder auch bei Aufräumarbeiten. Dennoch baut MAN auf dem Areal des ehemaligen SS-Lagers der Reichsparteitage firmeneigene Baracken für 1000 zivile ZwangsarbeiterInnen.
Noch zu Beginn des Jahres 1945 kommt eine große Zahl Kriegsgefangener am Bahnhof Märzfeld an und wird in das schon teils schwer zerstörte Stalag 13a gebracht. Mitte April 1945 löst die Wehrmacht das Lager auf und treibt die Gefangenen auf Fußmärschen Richtung Südbayern.
Die zurückgebliebenen Kriegsgefangenen, etwa 14.000 an der Zahl, zu schwach und zu krank für den Todesmarsch, werden am 17. April 1945 von den amerikanischen Truppen befreit. Jedoch sterben hunderte Gefangene noch nach der Befreiung an den Folgen des Aufenthalts im Stalag 13a.
Sind Sie eher der Meinung, vielleicht
nein,
nicht mehr?
Nein, ich finde die Idee ist ganz gut. Das würde mich auch interessieren. Viele Leute wie mich, die halt keine Ahnung haben, halt, das wäre halt optimal, wenn wir Zugang halt nach oben haben und das Ganze anschauen. Das wäre eine gute Idee.
Noch vor der Wannsee-Konferenz im Januar 1942 findet der erste Transport Nürnberger Jüdinnen und Juden im November 1941 in das Konzentrationslager Jungfernhof in der Nähe von Riga vom Bahnhof Märzfeld aus statt. Die Deportationen sind der Endpunkt einer seit 1933 systematischen, sukzessiv radikalisierten Politik von Ausgrenzung, Entrechtung, Stigmatisierung und Verfolgung, die auf ein hohes Maß an Zustimmung bis zur Mitwirkung in der Mehrheitsgesellschaft fußt.
Die Organisationsanweisung der Deportation ist als Quelle erhalten und offenbart erschreckend das mitwirkende Konglomerat an Tätern. Die SS, Gestapo, Hilfspolizei, Gerichtsvollzieher, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Finanzamt und die Reichsbahn waren Handlanger und Profiteure dieses Unterfangens. Zudem ist dieses Dokument ein Beweis für die entmenschlichte Sprache und das minutiöse Vorgehen deutschen Beamtentums. Ein Zeugnis für das industrielle Morden und die Singularität des Holocaust. Es heißt dort auf Seite 8 und 9:
Den Juden wird die Einziehung ihres Vermögens durch Zustellungsurkunde vom Gerichtsvollzieher bekannt gegeben und auf ihren Kennkarten der Stempel evakuiert aufgedruckt. Beim Verladen der Juden am 29.11.41 gegen 12 Uhr mittags ist darauf zu achten, dass die jüdischen Ordner ihre Gruppen beisammenhalten. Die vorherige nummernweise Verteilung auf die Waggons hat der Organisationsleiter durchzuführen. Kreide mitnehmen.
Der Nürnberger Polizeipräsident und SS-Brigadeführer Dr. Benno Martin erhält vom Reichssicherheitshauptamt in Berlin die Weisung der Deportation nordbayerischer JüdInnen. Den Ablauf der Deportation arbeitet der Kriminalrat und Judenreferent Dr. Grafenberger aus. Daneben ist noch Christian Wösch, sogenannter Verantwortlicher für Transportangelegenheiten. Die Menschen werden per Polizeikraftwagen von der Gestapo aus ihren Wohnungen geholt. Albert Kimmelstiel, der am 29. November 1941 von Nürnberg nach Riga deportiert wurde und überlebte, berichtet:
Wir wurden von einem Polizeiauto von unserer Wohnung nach dem damaligen Sammellager Langwasser transportiert und dort von früh halb neun bis nachmittags halb drei nach Schmuck und sonstigen wertvollen Gegenständen durchsucht. Am nächsten Tag ging der Transport nach Riga.
Adolf Stein hat eine Deportation beobachtet. Er erinnert sich:
In der Nähe unseres Hauses wohnten noch mehr Juden. Und als der Polizeiwagen gegen 4 Uhr nachts vorfuhr, war er schon voll von diesen Menschen. Begleitet war dieser Wagen von einer schaulustigen und johlenden Menge, die sich das schmachvolle Schauspiel dieser unglücklichen Menschen nicht entgehen ließ.
Vor der Deportation werden sie zunächst noch in das sogenannte Waldlager 2 für etwa 72 Stunden unter Schikanen und Demütigungen der Bewacher aus Gestapo und SS an der Zollhausstraße gesperrt. Hier müssen sie eine unmenschliche Prozedur über sich ergehen lassen. Durchsuchung des Gepäcks, Raub von Geld und Wertgegenständen, Raub von Lebensmitteln, Leibesvisitationen, Bestätigung des Verlusts des Vermögens zugunsten des Deutschen Reiches durch einen Gerichtsvollzieher. Die Zahlung der Fahrkarte für die Bahn von 60 Reichsmark ist zudem selber zu begleichen.
Vom Lager aus müssen die Menschen dann noch ungefähr einen Kilometer zu Fuß gehen. Im Auftrag der Polizei wurde die Deportation fein säuberlich von Richard Nickel gefilmt. Der Film gilt als verschollen, ein paar Fotografien sind jedoch erhalten. Nachdem die Menschen schon kurz vor dem Transport durch Austeilung von Karten zu Nummern gemacht werden, wovon nur Kinder unter 6 Jahren ausgenommen waren, beschreiten sie die letzten Meter zu den Zügen über eine Böschung nahe der Gleise.
Am Bahnsteig gibt es keine Einsteigerampen. Kinder und ältere Personen müssen hinaufgehoben werden. Wer dem Wachpersonal als zu langsam erscheint, wird misshandelt. Schließlich fährt der Zug nach Riga ab. Schon auf der etwa 3-tägigen Reise nach Riga sterben die Menschen im Zug, bevor sie überhaupt an dem von den Nazis für sie auserwählten Ort der Vernichtung angekommen sind. An die Geschehnisse in Riga erinnert sich die Zeitzeugin Rosa Kaufmann.
Nach etwa 3 Tagen kamen wir an einem Bahnhof an. Als wir dort ausgeladen wurden, mussten wir Kolonnen bilden und die SS-Leute haben auf die Männer eingeschlagen. Dann marschierten wir etwa 1,5 Stunden bis zum Gehöft Jungfernhof. Die Männer wurden von Frauen und Kindern jeweils in großen Scheunen getrennt verbracht. Im Februar 1942 begannen dann die ersten sogenannten Transporte. Im März wurden dann etwa 1700 Menschen, wie mir der Lagerälteste erzählte, ausgesucht und weggebracht. Darunter auch meine Freundin Julchen Leopold mit ihrer Tochter Edith. Sie haben sich nicht gewehrt, denn ihnen wurde gesagt, sie kämen in eine Konservenfabrik nach Dunamünde zur Arbeit. Die arbeitsfähigen Juden erfuhren bei der Feldarbeit von einheimischen Bauern, sie hätten gesehen, dass die am 26. März abtransportierten Menschen im Wald erschossen wurden. Ihre Kleider seien gesammelt und nach Deutschland verschickt worden. Sie hätten sich vorher alle nackt ausziehen müssen. Es seien große Gräben gesprengt worden, über diese Gräben seien Stege gebaut worden. Die Häftlinge hätten nackt dort entlang gehen müssen und seien dann erschossen worden.
Die 512 Nürnberger Jüdinnen und Juden und weitere 500 aus Fürth, Bamberg, Bayreuth und Würzburg werden in Riga entweder in dem KZ Jungfernhof nahegelegenen Waldstück erschossen oder in das KZ Sobibor weitergeschickt. Nur wenige überlebten. Der zweite Transport vom Bahnhof Märzfeld mit 426 Nürnberger Jüdinnen und Juden folgt am 25. März 1942 in das Lager Izbica bei Lublin.
Angesichts der begangenen Verbrechen erscheint die justizielle Aufarbeitung nach 1945 völlig unzureichend. Zwar mussten sich einige Täter vor Gericht verantworten, letztlich wurden sie jedoch freigesprochen. Wie so viele andere NS-Täter beriefen sie sich auf den sogenannten Befehlsnotstand.
Dr. Benno Martin, bis August 1948 in alliierter Internierung, Untersuchungshaft unter deutschen Behörden, mehrfache Gerichtsverhandlungen. Freispruch am 1. Juli 1953 am Landgericht Nürnberg-Fürth wegen Befehlsnotstand.
Dr. Theodor Grafenberger. Freispruch in allen Anklagepunkten am Landgericht Nürnberg-Fürth 1949.
Christian Wösch. Von 1958 bis 1972 erster Vorstand des Verschönerungsvereins Moritzberg, danach Ehrenvorsitzender. Langjähriger Vorstand des Fränkischen Albvereins. Noch heute gibt es den Christian-Wösch-Wanderweg von Nürnberg-Fischbach nach Ottensoos.
Auch andere Täter der Deportationen mussten sich vor Gericht verantworten, so auch der Gestapo-Mann Böhm. Aus seiner uns erhaltenen Anklageschrift vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth wegen Freiheitsberaubung und Nötigung aus dem Jahre 1948 geht hervor, dass er bei der Deportation gegenüber einem Opfer gesagt haben soll, die dreckige Judensau soll ihre Koffer allein tragen, wenn sie es nicht kann, soll sie gleich hier verrecken. Diese Aussage ist ein Indiz dafür, dass der Gestapo-Mann schon in Nürnberg gewusst hatte, was mit diesen Menschen nach der Zugfahrt passieren würde.
Der Der Bahnhof Märzfeld war einer mehrerer Bahnhöfe für deportierte Nürnberger und nordbayerische Jüdinnen und Juden. Weitere Transporte folgten in den Jahren 1942 und 1943 vom Rangierbahnhof aus Zirndorf und Fürth und Bamberg nach Theresienstadt, Auschwitz und Lublin.
Ich fand es bisher angenehm. Es ist halt schön beleuchtet, auch über nachts und so. Wenn ich hier mal im Abend rumlaufe, ist ganz angenehm. Ich finde es ein bisschen schade, dass das Graffiti weg ist. Denn viele Jugendliche, die Spaß dran hatten, halt ziemlich artistisch begabt waren, haben halt da schön halt rumgesprayt und so. Und ich fand das eigentlich recht schön.
Nach 1945 kommt es von städtischer Seite aus nicht zu einer Aufarbeitung dieses Täterortes. Der Bahnhof Märzfeld ist ein bezeichnendes Beispiel dafür, dass Erinnerungskultur seit Anbeginn der Bundesrepublik Deutschland als Erinnerungsarbeit von unten, von Betroffenen und von zivilgesellschaftlichen Initiativen angetrieben wurde und wird.
Noch im Jahr 1985 feierte die Deutsche Bahn ihr 150-jähriges Jubiläum mit Paraden verschiedenster Züge vor hunderten Menschen am Bahnhof Märzfeld. Bis heute hat die Deutsche Bahn als direkte Nachfolgerin der Reichsbahn jedoch keinerlei Entschädigungszahlungen an die Opfer der Deportationen, die mit Zügen der Reichsbahn in die Vernichtungsstätten in Osteuropa gebracht wurden, gezahlt.
1995 machte Bernd Winzheimer von Geschichte für alle auf den miserablen Zustand des Bahnhof Märzfelds und dessen Bedeutung im Zusammenhang mit den verübten Verbrechen in einer Publikation mit dem Titel Nürnberg-Langwasser aufmerksam. Dass es vereinzelt bereits Publikationen zum Thema gab, bestätigt auch Nina Lutz.
Also es gab durchaus schon Texte, die sich vor allem auf Archive aus Nürnberg oder der Region gestützt haben. Und da waren wahnsinnig viele Hinweise drin. Da waren auch schon viele Hinweise drin, wie stark das Gelände auch in den Komplex der Verbrechen und der Gewalt des Nationalsozialismus im Krieg verstrickt war. Was immer fehlte, war eben nochmal die Unterfütterung des Ganzen mit Archiven, zum Beispiel im Ausland. Weil gerade die ganzen Akten, die personenbezogenen Akten auch zu Kriegsgefangenen einfach dann an das jeweilige alliierte Land übergeben worden ist, die sind dort in die Archive gewandert.
2005 befestigten in einer Kooperation von StudentInnen der Evangelischen Fachhochschule Nürnberg, einer Kunstklasse des Neuen Gymnasiums Nürnberg und des Projektbüros Pädagogik rund um das Dokumentationszentrum eine Gedenktafel am ehemaligen Bahnhof in Erinnerung an die Verbrechen, die mit jenem Ort verbunden sind.
Im Jahr 2014 machte Wolf Hergert vom Verein Geschichte für alle auf den miserablen Zustand des Bahnhofs durch ein Pressegespräch aufmerksam. Im Rahmen dieses Gesprächs brachten SchülerInnen des Segener-Gymnasiums im Zuge der bundesweiten Kampagne Schule mit Courage eine Zeichnung am vergitterten Gleisaufgang an und erinnerten so an die Deportation der jüdischen Menschen an dieser Stelle.
Die Stadtbildinitiative Nürnberg e.V., der Personen verschiedenster Couleur aus Nürnberg angehören, versucht ebenso seit Jahren, Druck auf den Stadtrat zur Akquirierung von Geldern auszuüben. Charlotte Sopper, Landschaftsarchitekturstudentin der Leibniz-Universität Hannover, widmete das Thema ihrer Bachelorarbeit dem Bahnhof Märzfeld unter dem Titel Erinnerungsräume, ein Entwurf für den ehemaligen Bahnhof Märzfeld.
Weshalb das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände erst verhältnismäßig spät das Thema fokussiert, erklärt Historikerin Nina Lutz.
Also als man damals 2001 das Dokumentationszentrum eröffnet hat, lag der Fokus einfach noch auf den Großbauten, auf den Hinterlassenschaften, den ganz sichtbar deutlichen Zeugnissen der Nationalsozialisten in Nürnberg. Es gab natürlich auch schon Forschungsansätze zu dem Thema Kriegsgefangenschaft und Deportationen. Es lag dann aber auch einfach daran, dass viele Archive auch noch gar nicht zugänglich waren. Wir können ja gerne noch mal drüber reden, wie intensiv man in über 15 Ländern dann unterwegs war, um in verschiedenen Archiven auch überhaupt an Informationen zu kommen. Dass das eine Lücke war, dessen war man sich immer bewusst. Und 2017 kam es dann zu dem glücklichen Umstand, dass zum einen immer klarer wurde, dass das Dokuzentrum ausgebaut werden soll und im Rahmen dessen es auch eine neue Dauerausstellung geben wird. Und dafür wollte man das Thema auch endlich anpacken. Und dann hatte man zusätzlich auch noch das Glück, dass man tatsächlich durch Fördergelder dieses große, große dreijährige umfassende Rechercheprojekt dann endlich in Angriff nehmen konnte.
Im September 2021 fanden im Rahmen der International Public Summer School Workshops und Führungen am Bahnhof statt. Bei einer Podiumsdiskussion sprachen sich Akteure aus Wissenschaft, Kultur und Zivilgesellschaft für eine würdige Umgestaltung des Bahnhofs aus.
Auch Nina Lutz, Mitarbeiterin am Doku-Zentrum in Nürnberg, ist der Meinung, dass sich am Bahnhof etwas ändern muss.
Dass die Informationsstruktur am Bahnhof Märzfeld gerade nach den neuesten Erkenntnissen einfach verbessert werden muss, ich glaube, steht einfach außer Frage. In welchem Rahmen das passiert, das wird die Zukunft zeigen, weil das Gelände, da ist gerade so viel im Fluss, es findet ein Workshop dazu statt. Es gibt ja von der Stadt diese Umgestaltungsplan für dieses Zeppelinfeld zum Lernort. Also es tut sich gerade sehr viel und ich würde mir einfach wünschen, dass man über die nächsten Jahre gemeinsam mit allen gesellschaftlichen Teilen zu einer Linie findet, wie wir alle damit umgehen wollen. Vor allem auch so damit umgehen, dass die nächstfolgende Generation auch noch die Chance hat, ihren Weg damit zu finden.
Ein breites Spektrum an Menschen aus der Gesellschaft hat in den letzten Jahren viel geleistet, um den Bahnhof Märzfeld in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. Es liegt nun an der Stadt Nürnberg, dem selbstauferlegten Credo als Stadt der Menschenrechte nachzukommen und den Bahnhof Märzfeld dem Vergessen zu entreißen.
Naja, das Problem ist bloß, wenn man halt Sachen vergisst, dann passieren halt Fehler nochmal und so. Deswegen, es sollte schon ein Denkmal oder so errichtet werden vielleicht.
Es sprachen Nadja Benewitz, Leo Stöcklein, Michael Liebler, Jule Schröter und Markus Hepp. Vielen Dank an die Historikerin Nina Lutz und die Passantinnen und Passanten am Bahnhof Märzfeld, die uns Rede und Antwort standen. Mit Musik von Dr. Turtle, Edoy, Humanphobia, Christina Butchers-Willi und Sergei Quadrado.